Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jana Pulirin, die Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Eine Frau, die sich mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik schon intensiv beschäftigt hat. Als das noch nicht das neue Hobby von uns 82 Millionen Militärstrategen in diesem Land geworden ist. Jana Pulirin, herzlich willkommen im Studio.
Danke.
Wir reden heute über gute Reisen und schlechte Reisen von Politikerinnen. Annalena Baerbock, die Außenministerin in der Ukraine heute, und Christine Lamprecht, die Verteidigungsministerin auf Sylt, ist schon ein bisschen her, das war Urlaub. Aber der wirft so ein paar Fragen auf und ich kann Ihnen schon mal eins versichern. Jana Pulirin, heute ausnahmsweise mal nicht mit dem Helikopter gekommen und Ihren Sohn haben Sie auch nicht dabei.
Nee.
Okay, gut. Aber ganz im Ernst, wie viel Urlaub auch Ministerinnen mal brauchen und wie man das am besten organisiert, das werden wir diskutieren. Und aber noch wichtiger sind natürlich die wirklichen Dienstreisen. Wer nach Kiew fährt, wer nicht, schauen wir gleich drauf. Wir sprechen über die Themen des Tages mit der Außen- und Sicherheitsexpertin Jana Pulirin. Die Reise der Außenministerin, die Reise von Annalena Baerbock in die Ukraine, dass sie stattfinden wird, war seit letzter Woche klar, seitdem es da ja diese Telefonannäherung wieder gab zwischen beiden Regierungen. Aus Sicherheitsgründen war der genaue Termin etwas im Unklaren gelassen, aber vor anderthalb Stunden haben wir dann von den Agenturen die Bestätigung bekommen, sie ist dort und zwar auch gleich an einem Ort, der den Schrecken dieses Krieges ganz massiv dokumentiert, in Butscha, dem Vorort von Kiew. Frau Pulirin, ist das eine richtige, ist das eine wichtige Reise der Außenministerin?
Für mich ist das eine ganz wichtige Reise. Ich war total froh, als ich gehört habe, dass sie fährt, dass überhaupt jemand von der Regierung fährt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kanzler selber fährt, aber ich finde es gut, dass die Reise stattfindet und ich finde es auch gut, dass sie direkt nach Butscha geht, weil so eine Reise für mich eigentlich zwei Gründen dienen soll. Einmal ist es natürlich, Haltung zu zeigen, wo steht die Bundesrepublik. Ich glaube, da gab es gerade in der Ukraine ein paar Zweifel, nicht an ihr, an Annalena Baerbock, mehr an dem Kanzler und der SPD ganz generell. Aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass die Politiker sich einen Eindruck verschaffen vor Ort. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass sie dahin geht, wo es wirklich wehtut. Also dass sie dahin geht, wo sie die Kriegsverbrechen sieht, wo sie mit Zeitzeugen sprechen kann, mit Opfern und wo sie einen persönlichen Eindruck bekommt. Ich glaube, das ist was anderes, ob man in Berlin sitzt und über Kriegsverbrechen liest oder wirklich da durch die nicht mehr vorhandenen Straßen geht.
Aber das wäre jetzt genau mein Zweifel an dieser Reise, aber auch an vielen anderen Reisen, die wir gerade erleben. Wir hatten letzte Woche die Reise des Oppositionsführers Friedrich Merz. Wir haben Reisen aus anderen Ländern, jetzt auch zu einem Zeitpunkt, wo ich dann häufig das Gefühl habe, die dienen im Zweifel vielleicht eher auch dem Renommee des Reisenden, der Reisenden selbst und gar nicht so sehr der Ukraine. Denn all das, was Sie beschreiben, sind ja Dinge, zu denen wir Zugang haben über Medien, Ministerinnen, Ministern noch genauer, weil sie natürlich noch besser informiert sind, auch durch Nachrichtendienste beispielsweise. Und ein weiterer Aspekt, vielleicht ist ja auch gerade dieses emotional nicht angefasst sein eine Qualität, die man braucht, um Regierungsentscheidungen zu treffen.
Ich würde den Regierungsmitgliedern zutrauen, dass sie emotional betroffen sein können und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. Und wie wichtig so eine Reise ist, finde ich, sieht man an dem Beispiel Robert Habeck. Als der im Wahlkampf in die Ostukraine gereist ist und sich angeguckt hat, den Krieg im Donbass, der ja damals schon stattfand, ist er zurückgekommen und hat gesagt, nee, wir müssen Waffen liefern. Also der war so erschüttert oder der hat das so gesehen, dass er gesagt hat, ja, wir müssen was tun.
Und das war im letzten Mai, vor einem
genau,
Jahr etwa.
Genau, und ist halt zurückgekommen, hat dafür viel Prügel bezogen. Aber
das war mitten, also oder im Beginn im Bundestagswahlkampf, da war übrigens auch Annalena Baerbock als dann schon nominierte Kanzlerkandidatin sehr schweigsam.
Das ist wahr. Ja. Das absolut wahr, aber nur um zu zeigen, was so eine Reise doch bewirken kann. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Aber natürlich gibt es die Gefahr, dass man seine eigene PR-Show da abzieht. Ich würde aber sagen, dass dadurch, dass sich die Beziehungen so aufgeheizt haben, dass es so eine Diskussion war durch diese angebliche Ausladung, wie auch immer das jetzt genau vonstatten gegangen ist und ob es die wirklich so gab, weiß man ja so nicht. Aber ich glaube, deswegen war es wichtig, dass sie jetzt nun gefahren ist.
Aber gerade weil Sie es ansprechen und Sie haben ja auch schon deutlich gemacht, Sie hätten sich vielleicht sogar eine andere Person gewünscht, die da hinreist. Wäre es nicht gerade vor dem Hintergrund wichtig gewesen, dann nicht zu sagen, ich schicke erstmal die Außenministerin, bei der, Sie haben es ja zu Recht gesagt, sowieso nicht die großen Zweifel bestanden an der Linie gegenüber der Ukraine, sondern das eben Olaf Scholz selbst fährt. Sie haben das, glaube ich, letzte Woche bei Markus Lanz ja auch als gemeinsame Aktion von Emmanuel Macron vorgeschlagen.
Genau, das war so einer der weiteren Zeitpunkte, die ich finde, Scholz verpasst hat. Als Macron wiedergewählt wurde jetzt, da hätte man als erstes Signal eben sagen können, und jetzt fahren wir gemeinsam dorthin, um ein Zeichen zu setzen, dass Deutschland und Frankreich an der Seite von der Ukraine stehen. Ich hätte mir schon lange gewünscht, dass der Kanzler fährt. Er hätte ja auch schon fahren können, bevor es diese Ausladung überhaupt gegeben hat. Weil eben gerade an seiner Person, also oder vielleicht weniger an seiner Person und mehr an der Partei, für die er steht, so große Zweifel herrschen und weil eben in der Ukraine, glaube ich, auch so viel Frustration herrscht, auch über die Politik der Regierung Merkel, also auch über die CDU-Politik, glaube ich, aber auch gerade an der SPD, an dem Minsk-Prozess, an der Steinmeier-Formel. Das ist ja alles ein vergifteter Prozess jetzt im Rückblick aus den Augen der Ukrainer. Und ja.
Wobei ja die Frage ist, ist das noch berechtigt, also diese Kritik? Wenn wir zurückschauen, ja, sicherlich, da gibt es genug Punkte, die man aufzählen kann, auch Zögerlichkeiten. Aber wir haben jetzt Olaf Scholz erlebt mit einer Rede zum 8. Mai am Sonntag.
Mit der Zeitenwende-Rede, ja.
Ja, mit klaren Worten. Sie zählen ja zu den Unterzeichnern des offenen Briefes. Man muss ja immer dazu sagen, welchen. Ja, also der unter anderem von Ralf Füchs initiiert war, der eine Antwort war auf den ersten offenen Brief, der ja eher getragen war von der Sorge, eine Politik, die beispielsweise für Waffenlieferungen ist, die können eine nicht zu kontrollierende Eskalation auslösen. Sie haben dann mit unterzeichnet bei dem Brief, der gesagt hat, nein, das ist jetzt genau der Moment, in dem wir Klarheit brauchen. Haben Sie das Gefühl, das ist in der deutschen Politik angekommen?
Also erstmal, ich war nicht Erstunterzeichnerin, das ist mir wichtig. Nicht, weil ich nicht für die Punkte stehe, aber weil ich das Lob nicht einheimsen möchte. So. Vielleicht nochmal, weil Sie haben mich so ein bisschen getriggert, als Sie gesagt haben, ist nicht jetzt mal gut. Also kann sich die Ukraine jetzt nicht mal mit ihrer Frustration über die vergangenen Jahre und seit 2014 und wie der Westen sich da verhalten hat, wieder einkriegen. Wir haben doch jetzt so viel gemacht. Jetzt, ich habe das sehr polemisch ausgedrückt, aber so ein bisschen so finde ich, kann das ankommen? Und ich meine, gerade deswegen finde ich so gut, dass die Außenministerin jetzt da ist. Ein Land im Krieg ist ein Land, was gerade massive Kriegsverbrechen erlitten hat, ist ein Land, was immer noch unter ständigem Artillerie- und Raketenartilleriebeschuss steht. Und ich glaube, das ist ein vielleicht auch längerer Prozess und auch ein längerer Prozess jetzt für die SPD hoffentlich, der Aufarbeitung. Wir sehen total gute Beispiele. Lars Klingbeil hat gesagt, wir müssen das aufarbeiten. Wir haben uns zu sehr auf Russland konzentriert. Ich sage ja gar nicht, dass da nichts passiert ist. Da ist sehr viel passiert. Aber ich kann schon noch verstehen, dass da noch vorhandene Frustrationen in der Ukraine sind, weil ja gerade auch im akuten Management der Krise der Kanzler oder das Kanzleramt gerade als Bremser gesehen wurde in vielen Fragen. Es fing schon vor dem Krieg an mit der Frage Nord Stream 2, es ging um die Frage SWIFT, es geht dann ums Ölembargo. Da hat sich Deutschland dann immer bewegt, schwere Waffen, aber ja, es wird immer, also das wurde immer so gesehen, als ob Deutschland quasi das letzte Glied im Geleitzug ist.
In dieser Analyse rückblickend würde ich Ihnen absolut zustimmen, dass diese Analyse eben auch an vielen Punkten wirklich berechtigt ist. Nur ist halt die Frage, wie kommt man voran und wie schafft man eine politische Situation, in der man mit möglichst großer Tatkraft
Deswegen ist es gut, dass sie gefahren ist und dass sie jetzt da ist. Okay. Zumindest das.
Wann muss der Kanzler fahren? Muss er noch selbst fahren?
Ach, ich weiß nicht. Das ist mittlerweile so aufgeheizt. Ich würde es mir nach wie vor wünschen. Ich glaube, da gibt es auch nicht, dass man den Zeitpunkt verpasst hat. Ich glaube, jede Reise ist eine gute Reise. Ich hätte es mir halt schon lange gewünscht, aber ich bin wirklich auch sehr froh, dass jetzt die Außenministerin da ist.
Annalena Baerbock heute in der Ukraine, gerade direkt zum Besuch an dem Ort des Schreckens in Butscha. Wir haben über Olaf Scholz gesprochen, der ja geredet hat am Sonntag. Ein anderer hat auch noch geredet, der russische Präsident Wladimir Putin. Eine Rede und generell Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau, die Interpretationsspielraum lassen. Und den werden wir gleich ausleuchten hier im Deutschlandfunk Kultur. Waren das nun Signale der Deeskalation aus Moskau von Wladimir Putin gestern bei der Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs oder nicht? Oder weiß er es vielleicht selbst nicht?
Das war ein Dokument der Ratlosigkeit, fand ich. Er hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, was er alles nicht gesagt hat. Er hat keinen Sieg erklärt, er hat keinen Erfolg erklärt. Er ist in einer sehr schwierigen Situation.
Das ist die Interpretation, die ich Ihnen gerade eingespielt habe, des früheren deutschen Botschafters in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Ich bin gespannt auf die Einordnung meines heutigen Gastes, Jana Polierin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Dokument der Ratlosigkeit?
Ja, ich glaube, da ist schon was dran. Wenn man sich die Optionen anguckt, die auch Wladimir Putin verblieben sind, dann ist das alles auch für ihn jetzt nicht so einfach. Mein Beileid hält sich da massiv in Grenzen, aber die russische Offensive im Osten der Ukraine und im Süden geht nicht so voran, wie man sich auch das erhofft hatte. Im Prinzip hat man ja schon eine Niederlage erlitten mit den drei anderen Offensiven und in Kiew und im Norden, wo man sich zurückziehen musste. Und auch Russland hat eigentlich kein Interesse an einem langen Zermürbungskrieg, weil gerade unheimlich viele russische Soldaten dabei sterben und Putin ja immer rechtfertigt nach innen, wir machen hier eine quasi Polizeiaktion zum Schutz des Donbasses und der Druck auch natürlich auf ihn steigt. Also ich kann dem Argument Ratlosigkeit einiges abgewinnen, aber ich glaube, es war auch eine Vernebelungs- und Verwirrungstaktik. Ich glaube, es gab eine Nachricht nach innen. Und eine Nachricht nach außen. Ich glaube, die Nachricht nach innen war eben nochmal zu sagen, also keine Generalmobilmachung und nochmal zu sagen, es ist ein Verteidigungskrieg, also quasi die Legitimation nochmal zu erklären, warum dieser Krieg ein gerechter Krieg ist, warum das sein muss. Er hat ja auch die Verbindung geschaffen mit dem großen Vaterländischen Krieg, also dem Zweiten Weltkrieg und dem Kampf gegen den Faschismus da und dem Kampf gegen den Faschismus heute. Also ich glaube, es ging eben darum, das zu rechtfertigen. Und nach außen fand ich es fast so ein bisschen vergiftet, weil positiv gewendet, könnte man sagen, er hat gesagt, also er hat was nicht gesagt, nämlich Entmilitarisierung und Denazifizierung. Das sind ja Codeworte für ja, eine quasi entwaffnete Ukraine und einen Wechsel an der Spitze des Staates. Mhm. Und man kann sagen vielleicht, dass er seine Ambitionen, die er ursprünglich immer gesagt hat, zurückschraubt. Man kann auch sagen, er hat ja auch gesagt, die russischen Soldaten kämpfen auf eigenem Gebiet im Donbass. Und ich glaube, es könnte jetzt so eine Interpretation daraus entstehen, naja, wenn man ihm nur die Krim gibt und weite Teile des Donbass und die Landbrücke zu Krim, dann vielleicht gibt er sich damit zufrieden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr vergiftetes.
Ja, ich höre bei Ihnen schon raus, dass das auf jeden Fall etwas wäre, wo Sie sagen, nein, auf das kann man nicht eingehen. Und gleichzeitig stellt sich aber natürlich die Frage, kann man aus dieser Situation der Schwäche etwas machen und muss man aus dieser Situation der Schwäche, aus der Verantwortung heraus, es nicht weiter eskalieren zu lassen, vielleicht auch bewusst etwas machen. Es gibt ja immer diesen Ausdruck des, der gesichtswahrenden Lösung für Putin aus dieser Sackgasse heraus.
Ja, ich glaube, momentan ist Putin noch nicht, also meine Einschätzung wäre, dass noch nicht an einer gesichtswahrenden Lösung interessiert. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich glaube, wenn man sich mal anguckt, seit wann eigentlich das Ziel besteht, die Ukraine unter russische Kontrolle zu bringen, dann besteht das im Prinzip seit 2014. Und der ursprüngliche Plan der Russen war, das über das Minsker Abkommen zu machen, über die Kontrolle der Gebiete Donetsk und Luhansk und da Kontrolle über Kiew zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Und ich glaube, einer der Gründe, warum der Krieg auch ausgebrochen ist, weil der Kreml das Gefühl hatte, die Kontrolle über die Ukraine verschwindet. Der Westen ist zunehmend engagiert. Es gibt diese militärischen Ausbildungen und man hat wirklich gedacht, die Ukraine entgleitet. Und dieser Anspruch, die Ukraine nicht nur im eigenen Einflussbereich, das klingt immer so harmlos, sondern wirklich unter russischer Kontrolle zu haben, der ist nach wie vor da. Und was wir ja gesehen haben, ist auch, dass Russland Pausen machen kann. Also es könnte jetzt auch sein, wir finden ein Abkommen und dann wartet, also dann für Russland wäre ein Abkommen vielleicht gar nicht so unerstrebenswert, weil man Kräfte auch wieder neu sozusagen mobilisieren, auftanken könnte. Aber ich glaube, man muss wirklich immer im Hinterkopf haben, das ist ein sehr langfristiges Ziel, was Russland schon hat und das, ja. Aber trotzdem, natürlich müssen wir immer reden.
Genau, also ich wollte ja fragen, reden. Gibt es da ein langfristiges, mittelfristiges Ziel, was die Antwort darauf sein müsste aus dem Westen? Wir diskutieren das ja auch alles jetzt gerade vor dem Hintergrund dieses Datums 8. 9. Mai, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da schwingt ja auch immer ein bisschen bei dem großen historischen Vergleich, den ja jetzt beide Seiten bemühen, die Frage mit, ist das ein Kampf, den man ausfechten muss, also den man wirklich bis zu dem Punkt führen muss, an dem klar ist, ich spitze mal zu, an dem klar ist, dass dieses putinsche Russland so besiegt ist, dass es eigentlich auch keinen Putin mehr gibt?
Das sagen ja die Amerikaner sagen es nicht ganz so, dass es keinen Putin mehr gibt, aber die sagen, wir müssen Russland so besiegen, dass von dem Land kein Krieg mehr ausgehen kann. Und ich finde, wir müssen schon aufpassen, dass uns die Rhetorik nicht entgleitet. Es gab ja auch schon so Äußerungen, Putin muss weg, und auch wenn ich dem innerlich aus ganzem Herzen zustimme, halte ich das für ein falsches Signal, was unnötig ist in der jetzigen Situation.
Da klingen Sie jetzt fast schon wie der erste offene Brief, Schwarzer und Co.
Nee, ich glaube, man kann... Ich glaube, der erste offene Brief mit dem Stopp der Waffenlieferung, das wäre nicht nur unterlassene Hilfeleistung, das auch, aber es würde auch bewirken, dass wir die Ukraine quasi Russland zum Fraß vorwerfen und dass Putin dann eben doch seine Ziele militärisch erreichen könnte. Und das ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Es geht sehr viel um Moral und unsere Werte. Es geht mir aber auch darum, dass es in unserem Interesse ist, dass Putin nicht, und deswegen kommen wir wieder zu der Verhandlung und gebt ihm doch einfach was. Der Mann hat bislang aus seinen Konflikten immer quasi Geländegewinne davongetragen. Er ist in Georgien einmarschiert, wir haben immer noch Abchasien und Südossetien, was quasi so ein Grauzonenstatus ist. Er hat die Krim annektiert, das haben wir mittlerweile einfach so geschluckt. Also bevor der Krieg jetzt ausgebrochen ist, im Februar war das ja schon fast so gang und gäbe, ja, die wird nie wieder zurückkommen. Oder es ist so ein schleichender Prozess, eine Scheibchen-Salami-Taktik, aber natürlich müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, der Mann ist völkerrechtswidrig in ein anderes Land einmarschiert und hat einen Krieg begonnen und hat Menschen umgebracht. Und von der Ukraine, die ja sehr gut sich jetzt im Feld behauptet, zu verlangen, dass sie jetzt dann ja mehr Kompromisse machen muss, als es wirklich, wirklich notwendig ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig, also für mich persönlich zu rechtfertigen.
Aber glauben Sie denn, dass das... was Sie da gerade darstellen, als Kriegsziel möglich ist, dass die russischen Truppen vom ukrainischen Territorium verschwinden, ohne dass Russland das als eine Niederlage wahrnehmen würde, die nicht ohne Konsequenzen bleibt?
Ja, ich fand immer die bisherige ukrainische Position, man muss aber sagen, das war vor Bucha und vor Mariupol. Und zwar hat Zelensky das jetzt nochmal bestätigt letzte Woche. Also da hat Zelensky gesagt, die Verhandlungsbasis ist eigentlich Status quo 24. Februar. Jetzt habe ich aber gerade ein Interview gelesen in der Financial Times mit dem ukrainischen Außenminister, der sagt, solange wir Waffen bekommen, würden wir weitergehen. Es sei denn, der Blutzoll ist uns zu hoch. Und ich glaube, wissen Sie, Herr Frenzel, wir reden da jetzt so drüber, wie weit es gehen könnte. Und das habe ich auch bei dem ersten offenen Brief so kritisiert. Ich finde, die Ukraine hat eine demokratisch gewählte Regierung. Wir haben eine Zivilbevölkerung, wo wir als Organisation auch Kontakte hinhaben, wo der Eindruck ist, die steht überwältigend an der Seite ihrer Regierung. Und die hat sich entschlossen, für ihr Land zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und ich finde, wir sollten sie dabei unterstützen, solange diese ukrainische Regierung keine Ziele verfolgt, die wir da nicht mehr teilen können. Es geht ja nicht um den Marsch nach Moskau. Es geht ja wirklich um die Verteidigung des Territoriums und um den Versuch, vielleicht auch Gebiete zurückzugewinnen. Ich persönlich glaube, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, und dass eine Rückkehr der Krim nicht wirklich wahrscheinlich ist.
Ja.
Und ich glaube auch, es gab ja auch schon Angebote, die konstruktiv waren von ukrainischer Seite. Eine 15-jährige Verhandlungsperiode über die Krim, und eben Rückkehr zur Kontaktlinie. Und auch im Minsker Prozess war es ja so, dass es ging um die Abfolge, wann was geschieht und welchen speziellen Status diese Provinzen haben. Aber ich würde schon sagen, es gab da schon auch Verhandlungsbereitschaft.
Ja, wir werden sehen, wie groß und wie erfolgreich diese Verhandlungsmöglichkeiten sind. Ich will das nur ergänzen an dieser Stelle, um diesen Meinungsraum vielleicht auch nochmal auszuleuchten. Ich war ganz dankbar für diesen ersten offenen Brief, der eben ganz viele kritische Fragen in dieser Hinsicht stellt. Nicht, weil ich übereinstimme, aber weil mir langsam unwohl wurde, warum es eigentlich keine lauten Stimmen in diesem Land gibt, die Krieg an sich und grundsätzlich für falsch halten und diese Lehre gezogen haben, dass am Ende Kriege nie eine Lösung sind. Wie gesagt, ich teile diese Meinung nicht, aber ich freue mich, dass es im demokratischen Raum Stimmen gibt, die aus verschiedenen historischen Erfahrungen diesen Schluss ziehen.
Ich finde auch, dass es gut ist, dass wir die Debatte haben. Es gibt ja auch einige Punkte, die ich wirklich bedenkenswert finde. Nämlich zum Beispiel die Frage, wie hoch ist das Potenzial einer nuklearen Eskalation? Oder dass wir eben etwas in Gang setzen, was wir nicht mehr kontrollieren können. Und ich glaube eben, uns darf aber keine Angst leiten, und keine Furcht, sondern ein kühler Kopf, rationale Überlegungen und ja, dass man dann abgewogen und bestimmt vorgeht. Ich glaube, und das fand ich ganz interessant, ich habe mit finnischen Gesprächspartnern gesprochen aus der Region. Finnland ist ja nun ein Land mit einer über 1000 Kilometer langen Grenze zu Russland, mit einer sehr komplizierten Geschichte. Und die balancieren seit Jahren schon in ihrer Politik zwischen, wir wissen, wir müssen feststehen, wir dürfen nicht als schwach erscheinen, weil das sofort erkannt wird, sofort ausgenutzt wird, sofort ausgetestet wird. Aber gleichzeitig machen wir natürlich nichts, was Wahnsinn wäre. Aber das macht der Westen ja auch nicht. Wir machen keine Flugverbotszone. Wir reden nicht darüber, NATO-Soldaten auf ukrainischem Territorium einzusetzen. Also ich finde, es wird ja mit Sinn und Verstand die Ukraine gerade unterstützt. Auch mit schweren Waffen.
Diana Polierin. Das sind die großen Fragen, die wir gerade besprochen haben, über die man sicherlich noch sehr viel länger sprechen kann. Aber wir haben ja wahrscheinlich leider auch noch viele Wochen, Monate, in denen diese Fragen ganz vorne auf unserer Agenda stehen. Es gibt, und diese Wertung will ich hier schon mal vornehmen, weniger relevante Fragen, aber doch durchaus gesprächswertige. Wer redet nicht gerne über den Urlaub der anderen? Das tun wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, heute mit der Politikwissenschaftlerin Jana Polierin. Hier geht es jetzt um eine Insel. Ja, klar, natürlich. Sylt, da schauen wir alle natürlich dieses Jahr mit dem 9-Euro-Ticket vorbei. Das war ja auch schon mal so eine Befürchtung der Bild-Zeitung. Anderes Thema der Bild-Zeitung, machen das mit dem Helikopter oder fast zumindest. Es gibt da gerade Gesprächsbedarf, weil die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, vor Ostern einen Truppenbesuch gemacht hat in Nordfriesland mit dem Helikopter und mit dabei ihr Sohn, ihr erwachsener Sohn. Das ist nicht verboten, das muss man schon mal ganz klar dazu sagen. Es ist natürlich auch klar geregelt. Wenn jemand privat mitreist bei solchen Dienstreisen, dann muss dafür gezahlt werden. Lufthansa-Tarif. Das ist auch geschehen, beziehungsweise wird noch geschehen, muss noch abgerechnet werden, aber es ist von der Ministerin richtig angemeldet worden. Nur bleibt die Frage, und jetzt denke ich noch mal kurz an die Ärzte, ich verliere den Verstand, fehlt der Ministerin da das richtige Gefühl, was man machen sollte, was besser nicht? So klingt die Kritik von der Opposition gerade. Was sagen Sie, Frau Polierin?
Naja, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Ministerin unglückliche Dinge passieren. Also sie ist sie hat ihr Amt angetreten und ist erstmal in einen längeren Urlaub gefahren. Da wurden sofort Vergleiche mit insbesondere Ursula von der Leyen gezogen, die sich die ersten 6 Wochen ihres Amtes in jede Akte gefressen hat, die verfügbar war, weil sie unbedingt auf den Stand der Debatte kommen wollte, weil sie es verstehen wollte. Und ich glaube, da gab es schon viel Kritik. Also wie wichtig ist Frau Lambrecht eigentlich, dass sie quasi wirklich versteht, was ihr Ministerium macht? Und dann gab es ja auch schon, also ja, sie steht auch ein bisschen unter spezieller Beobachtung, aber es gab ja Bilder aus Nagelstudios und so weiter. Und ich glaube, grundsätzlich ist ihr Problem, dass man ihr nicht abnimmt, dass sie eine Ministerin ist, die in einer Zeit, in der in Europa 2 Flugstunden von Berlin ein heißer Krieg tobt.
Ja, das ist in jedem Fall bedenkenswert, wobei ich, also Sie machen mir das gerade so ein bisschen kaputt, ich wollte eigentlich erstmal eine Lanze brechen für Politiker, Politikerinnen, die einfach auch mal Urlaub machen und die auch so ein bisschen diese Kombination hinkriegen, sowohl von Reiserouten und auch Beruf, Familie. Also ich meine, wir haben genug Politiker aus früheren Zeiten, ja, man denkt an Helmut Kohl mit kaputten Familien, weil alles immer vorgehen musste.
Ja, ich glaube aber, wenn man sich für das Amt eines Ministers, einer Ministerin entscheidet, dann weiß man, dass das kein Spaziergang ist und dass es nicht wie wenn Sie oder ich Teilzeit 30 Stunden arbeiten. Also ich glaube, das ist eben Verpflichtung und Aufgabe. Und ich glaube gerade, also wenn wir über Zeitpunkte, ich gönne jeden Urlaub, aber wir erinnern uns doch vielleicht auch an Rudolf Scharping und Gräfin Pilati im Pool während des Kosovo-Krieges. Und ich glaube, es gibt einfach Zeitpunkte, wo man jetzt öffentlichkeitswirksamer in Urlaub fährt und vielleicht auch eher, wo man vielleicht gar nicht in Urlaub fährt oder also wenn dann vielleicht nicht noch den Sohn mitnimmt in der Militärmaschine. Also
ja,
ich finde es schwierig.
Es ist schwierig, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man, ja, wie Sie zu Recht sagen, ja gerade wahrscheinlich von vielen erwartet, dass sie da Urlaub zurückstellen, weil eben gerade große und wichtige Aufgaben anstehen. Wir hatten ja gerade auch Diskussionen darüber, was man so im Sommer macht, wenn andere in der Flut stecken. Weil Sie es gerade angesprochen haben, Rudolf Scharping, Das war ja dann so, dass er das selber nicht eingesehen hat als Verteidigungsminister damals und ein gewisser Gerhard Schröder als Bundeskanzler gesagt hat, dann muss ich mal eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dieser konkrete Fall wäre jetzt zu klein, aber Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass Christine Lambrecht sowieso eine Ministerin ist, bei der sich viele fragen, ist das gerade die richtige Frau am richtigen Orte? Weil sie ja auch zu einem Zeitpunkt gewählt wurde, als man den Eindruck hatte, gut, das ist nicht unwichtig, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht die zentrale Stelle im Kabinett.
Was ich schon problematisch fand, ehrlich gesagt. Also ich fand das damals problematisch, dass man, also gut, ich mache das nun auch beruflich, mich interessiert das Thema und ich und Leute, die zu dem Thema arbeiten, haben seit langem gesagt, die Bundeswehr ist in einem schlechten Zustand. Wir waren damit nicht originell. Man muss nur den Bericht des Wehrbeauftragten oder der Wehrbeauftragten lesen. Man konnte das alles wissen, aber ich fand, es war ja damals auch schon so, dass wir einen Truppenaufmarsch von Russland schon hatten, der zweite sich gerade anbahnte und dieses Ministerium nicht richtig wertzuschätzen und nicht jemanden dahinzusetzen, der ein politisches Schwergewicht und vielleicht auch jemand vom Fach ist, das fand ich damals schon schade. Mhm. Und ich fand, es hat schon die Wertschätzung für das Ministerium gezeigt. Es wurde jemand genommen, der einen unheimlich guten Ruf darin hatte, eine große Bürokratie zu verwalten. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung im BMVG, diese große Bürokratie zu verwalten.
Weil Sie Ursula von der Leyen angesprochen haben, die sich ja
die hatte
offenbar
vorher auch keine Ahnung
wunderbar eingearbeitet hat. Aber es hat ihr ja auch nicht geholfen. Also die Gewehre haben dann trotzdem nicht gerade geschossen. Sie ist ja nicht wirklich erfolgreich aus diesem Amt rausgegangen.
Ich weiß nicht, sie hat sich das Thema sehr zu eigen gemacht. Und sie hat ja gerade in der europäischen Verteidigung unheimlich viel angestoßen. Also diese ganzen Initiativen, die man immer so als Buchstabensuppe bezeichnet, dass wir jetzt gemeinsam Projekte machen, wie man zusammen die Ausrüstung beschafft, entwickelt, besser plant, dass wir nicht irgendwie 30 verschiedene, Hubschrauber haben, sondern
klingt gut.
Da war sie, da war, also ich jetzt
klingt
aber
gut,
nur
klingt gut, aber ich sage das auch schon wieder mit diesem, ich würde dann gerne irgendwann mal mit Ihnen darüber sprechen, was die wirklichen Ergebnisse sind, weil das ist ja
da müssen wir eine ganze, brauchen wir wahrscheinlich mehr als eine Sendung. Also nicht.
Christine Lambrecht, aber Sie haben gerade meine Frage, dann war ich noch nicht ganz bei der Abbiegung, die muss ich Ihnen aber noch stellen mit Blick auf Christine Lambrecht und auch diese Frage, Kabinett, wer sitzt da wo? Das wäre ja auch ein Moment, wie gesagt, nicht wegen dieser Helikoptergeschichte, aber generell, wo man sagt, ach, lass uns doch noch mal schauen, ob jetzt alle Posten in diesem Kabinett genau und richtig und gut besetzt sind und da vielleicht noch mal umbauen. Jetzt muss, wenn ich sowas sage, wahrscheinlich Karl Lauterbach auch zittern.
Ich glaube gerade, also um die Verteidigungsministerin abzusetzen, ist, glaube ich, gerade kein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, das ist ein heißer Krieg in Europa. Wir sind keine Kriegspartei, aber wir sind durchaus beteiligt. Wir müssen Sorge haben, was da weiter passiert. Und jetzt ist sie im Amt und hat, ich glaube, der Austausch zum jetzigen Zeitpunkt, der muss nicht sein. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen bewusster oder ja, ihre Urlaubsreisen plant oder vielleicht darauf verzichtet oder ja.
Waren Sie schon mal auf Sylt?
Einmal, das ewig her.
Okay. Ja, ich zweimal.
Ich bin mehr so ein Langeoog-Fan.
Aber es ist auch echt lange her. Da war das noch eine ganz normale Urlaubsinsel für ganz normale Leute. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder so, wenn dann alle mit dem 9-Euro-Ticket kommen. Vielen Dank. Bis hierhin. Am Abend Emmanuel Macron, heute der belgische Premierminister De Croo. Das ist die aktuelle Gästeliste beim Bundeskanzler in Berlin. Mein heutiger Gast, Jana Polierin vom European Council on Foreign Relations, hat Olaf Scholz in gewisser Weise etwas voraus. Sie haben den belgischen Premierminister gestern schon getroffen, als, ich bin richtig informiert, Moderatorin einer Diskussion mit dem interessanten Titel »Erneuert Putin die EU«.
Genau, das war eine super Veranstaltung. Kann man, glaube ich, das Manuskript der Rede ist bestimmt irgendwo im Internet verfügbar. Wirklich, ich fand es toll, einfach mal auch jemandem von einem kleineren Land zu hören, der und einfach mal mitzubekommen, wie die da nachdenken über, was bedeutet das jetzt für uns, was bedeutet das für Europa, wo müssen wir uns neu aufstellen.
Ich meine, die Belgier sind da wenig überraschend, vielleicht auch aus gewissem Brüsseler Eigeninteresse. Mehr Europa finden die im Zweifel immer nicht verkehrt.
Ja, es kommt aber darauf an. Es ist ja quasi ein liberaler Premierminister. Also das ist nicht nur mehr Europa, aber vielleicht auch ein besseres Europa. Er hat gestern gesprochen zum Beispiel über Erweiterung, was ja gerade ein ganz wichtiges Thema ist. Also eine unmittelbare Folge des Krieges ist ja die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine und auch Georgien und Moldau in der Europäischen Union, wie man damit umgeht. Und er hat sich gestern dafür ausgesprochen, aber hat schon auch gesagt, es ist ein sehr langer Prozess und hat ja im Prinzip auch nachher in der Diskussion auch auf Emmanuel Macron Bezug genommen, der darüber auch gesprochen hat und der quasi das Modell differenzierte Integration wieder ins Spiel gebracht hat. Also eine abgestufte Mitgliedschaft.
Genau, sozusagen. Dass nicht alle gleich voll Mitglied sind, sondern dass wir da so.
Genau. Und de Croo, ich muss das kurz erzählen, weil ich fand das so, wurde gefragt irgendwie aus dem Publikum und dann hat er gesagt, also wie schnell das alles gehen soll, dann hat er gesagt, bevor man heiratet, kann man ja auch schon jede Menge zusammen anstellen als Paar. Das war so sein Bild.
Ja. Aber das ist ein schönes Bild, weil ich mich dann auch immer frage, was ist denn diese Europäische Union? Ist das wirklich eine große Liebesbeziehung oder doch halt eher eine praktische Sache? Und wenn ich da gerade auf die aktuelle Situation schaue, auch wie sich das Verhältnis, das Binnenverhältnis Ost-West, gerade mit Polen verändert hat, habe ich so den Eindruck, da, weil da gerade so der böse Onkel, wenn wir im Familienbild bleiben, ja, in Moskau sitzt, dass man doch näher zusammenrückt und da mal auch ein bisschen drüber hinwegschaut, dass in Polen beispielsweise ja immer noch ein paar Fragen offen sind, was Rechtsstaatlichkeit und dergleichen angeht. Also dass wir gerade auch so ein bisschen, weil der äußere Feind da ist, die innere Idee der EU verwässern?
Ich glaube, das darf nicht passieren, aber die Gefahr besteht natürlich. Ich finde, Polen macht gerade einen wahnsinnig guten Job in der Aufnahme von Flüchtlingen. Also das Land hat über 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und hat sich auch diplomatisch und eben mit Militärunterstützung humanitäre Hilfe unheimlich engagiert. Aber nicht nur Polen, sondern insgesamt Litauen, Estland, Tschechien, die Slowakei, Slowenien. Und was ich da bemerkenswert finde, ist wirklich auch, welche Kraft und Energie von dieser Region jetzt ausgeht, wo man wirklich merkt, für die geht es um was. Also für die haben im Kopf, sie sind die Nächsten auf der Liste. Und ja, die sind wirklich engagiert, aber auch im Süden. Ich finde es gerade ehrlich gesagt einen schönen Moment für europäische Integration. Natürlich werden viele Schwachstellen offenbart, aber ich finde, die Europäische Union hat mit ihren Sanktionspaketen schnell reagiert. Der spanische Premierminister war in der Ukraine. Mario Draghi ist sehr laut in seiner Unterstützung für die Ukraine in einem Land, was tendenziell auch sehr pro-russisch ist. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir das wirklich als Moment der Erneuerung begreifen.
Mir kam ja mal der Gedanke vor einiger Zeit schon, ob wir da in gewisser Weise so etwas wie einen europäischen Einigungskrieg erleben.
Das ist vielleicht zu hart gesprochen, weil und auch zu optimistisch in einer gewissen Weise, weil wir merken das jetzt schon mit Ungarn und dem Ölembargo. Also es ist ja, die Europäische Union ist jetzt sehr geeint, aber auch, weil der Aggressor es uns sehr leicht gemacht hat. Also was Eindeutigeres als das, was Putin in der Ukraine gemacht hat, haben wir wirklich seit langer, langer Zeit nicht gesehen. Es war keine Grauzone. Wenn das weniger eindeutig gewesen wäre, mehr so wie auf der Krim mit grünen Männchen, dann wäre die Einheit vielleicht auch nicht so zustande gekommen. Aber ich glaube, dass jetzt zum Beispiel die Energiefrage, dass da ein Bewusstsein entstanden ist, das müssen wir gemeinsam lösen. Die Frage der europäischen Verteidigung. Wir dürfen uns nicht nur auf die Amerikaner verlassen, wir müssen selber mehr können. Ich glaube, dass aus der Not vielleicht viele positive Initiativen erwachsen können.
Jana Polirin sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich schaue mal auf die Uhr. Ich glaube, für ein wirklich auch wichtiges Thema haben wir zumindest noch ein paar Minuten. Auf jeden Fall hat sich meine Kollegin Busatiam schon bereit gemacht, uns ein bisschen was zu erzählen über politisch motivierte Gewalt. Ein Thema noch heute, ein wichtiges Thema, letztlich die Frage, wie steht es um die Akzeptanz anderer Meinung, ob man gewalttätig wird, wenn man nicht einverstanden ist, gerade auch mit Mehrheitsentscheidungen. Das kann man ablesen im Jahresbericht zu politisch motivierter Gewalt in Deutschland und auch in dem, was die Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt heute zu berichten haben. Beides hat sich Busatiam angeschaut für uns und kann uns jetzt, also auch Jana Polirin und mir, berichten. Busa, gibt es da so etwas wie eine allgemeine Tendenz?
Ja, also erstmal muss man, glaube ich, allgemein sagen, dass Faeser betont, dass es 23% mehr Straftaten gibt. Und sie sagt, das sei ein absoluter Höchststand seit Beginn der Erfassung 2001. Außerdem sprechen sie von einem Phänomenbereich, der noch nicht so wirklich klar die Menschen definieren lässt, einer Gruppe zuzuordnen lässt. Also nicht klassisch links, rechts, religiös. Es sei sozusagen eine diffuse Entwicklung. Aber sie sagen, dass es einen Schwerpunkt gibt und der lässt sich im Kontext von Covid-19 festmachen, was auch als Ursache definiert wird, warum sich ein Teil aus der Mitte der Gesellschaft radikalisiert hat. Bei den politisch motivierten Straftaten, da wurden über 9000 gemeldet. Da geht es um Widerstandsdelikte, Körperverletzung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Beleidigung und Sachbeschädigung. Trauriger Höhepunkt, nennt Faeser, war der Mord am 20-jährigen Alexander W. an der Tankstelle in Ida Oberstein. Er wurde erschossen von einem Mann, der das Tragen einer Maske verweigert hat. Und jetzt wird es interessant. Dazu sagt nämlich der Verband der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in seinem Jahresbericht, man müsse von einem Tötungsdelikt ausgehen. Die haben auch gerade eine PK dazu gehalten, denn sie sagen, der Täter hatte jahrelang in vielen englischsprachigen Telegram-Videonachrichten an seinen Schwager, der ist Polizist und lebt in den USA, den Klimawandel und die Corona-Pandemie geleugnet. Außerdem sagt die Beratungsstelle, die größte sicherheitspolitische Bedrohung, das sind rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten. Also sie definieren klar eine Gruppe und kritisieren somit das Innenministerium, das ja das Ganze zu wenig rechts einordnet.
Ist interessant, wenn man da so merkt, wie da die Dinge auch verschwimmen, auch die Grenzen, Jana Polierin, ne? Wenn man hört von dem Täter von Ida Oberstein, also wo im Prinzip so Ablehnung von der Anerkennung Klimawandel, Corona, einiges dazukommt. Sie sind ja auch durch ihre Arbeit ja und auch, ich habe es erwähnt, Unterzeichnung, offene Briefe. Ich vermute mal, das macht einen auch nochmal zu öffentlichen Personen. Wahrscheinlich auch so doch aus durchaus interessanten Rückmeldungen ausgesetzt.
Ja, aber ich glaube, das geht momentan auf allen so, die sich zur Ukraine äußern, auf beiden Seiten. Aber wenn man die Ukraine so laut unterstützt wie ich oder auch für die Waffenlieferungen ist zum Beispiel, kriegt man ziemlich viele Hasspost per E-Mail auf Twitter. Und ich habe mir auf Twitter mal quasi die Mühe gemacht, auch ein bisschen nachzugucken, wer ist das denn, was sind das für Profile? Und da gibt es tatsächlich oft so eine Überschneidung mit Corona-Leugnern oder auch, ich habe neulich eine wirklich böse E-Mail gekriegt, mit Klarnamen und Adresse, dann habe ich gegoogelt und das war jemand, der quasi der Neonazi-Szene zuzusprechen ist. Und das ist alles nur Einzelbeobachtungen, aber es passt so ein bisschen in das Bild, was Sie da gemalt haben gerade.
Ein Bild, das Busa ja im Prinzip so beides kennt, ne? Also das Neue, aber auch das ganz Klassische. Ne? Stichwort Antisemitismus. Ist das was, was auch gewachsen ist in der Wahrnehmung jetzt auch der Berichte?
Ja, also Faeser sagt, das sei total beschämend. Sie nennt es eine Schande für unser Land. Es gibt 29% mehr Straftaten, antisemitische Straftaten und betont dabei auch so Situationen wie Corona-Leugner sich zum Beispiel einen gelben Davidstern angeheftet haben. Die unabhängige Beratungsstelle für Betroffene betont insgesamt, dass Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, dass das die größten sicherheitspolitischen Bedrohungen für Deutschland seien.
Busa, dir vielen Dank für diesen Einblick. Wir vertiefen das heute auch noch im Laufe des Tages, dann auch um 17 Uhr in Studio 9 hier im Deutschlandfunk Kultur. An dich erstmal ganz herzliches Dankeschön und mein Dankeschön geht auch an Jana Polierin für ihren Besuch hier heute bei uns.
Immer wieder gerne.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, was machen die denn eigentlich nach der Sendung, worüber sprechen die auch während der Musik beispielsweise, dann kann ich Ihnen was empfehlen. Morgen ist wieder offenes Studio hier im Deutschlandfunk Kultur, wenn Nikolaus Blome, der Politikchef von RTL und NTV, zu Gast ist. Da können Sie uns nämlich im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter schauen, per Videokonferenz teilnehmen, auch im Chat mitdiskutieren. Alles, was Sie tun müssen, einfach mal bei uns auf der Website vorbeischauen. deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Da finden Sie alle Infos und da können Sie sich anmelden. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. Und wie gesagt, Jana Polierin, danke schön, dass wir uns heute gesehen haben.
Tschüss.